Hallo und willkommen zu Tilpot, Episode Nummer 60. Mal wieder ein Runder.
Ja.
Hallo Dirk.
Hallo zu Jeven.
Ich meinte dich mit Rund.
Ja. Also Arsch darf man ja nicht sagen, aber denken darf ich das. Ja.
Genau. Genau, wir nehmen auf am 19. September. Es ist 19.15 Uhr. Jetzt sind wir wie die Lage der Nation. Veröffentlichen wir jetzt am 1. Oktober. Zwei Wochen, nachdem die letzte Folge rauskam. Und das war quasi auch ein bisschen das Feedback, war schön, dass da noch was zwischenkam und mehr so das Feedback war, glaube ich, auch mehr oder weniger gewesen. Wir sollten es dann raushauen, wenn es fertig ist. Also genau. Wenn wir genug Content auch haben.
Genau, und Zwischenepisoden sind gar nicht so schlimm. Also ruhig machen.
Ja, aber meistens haben wir gar nicht so viel Content.
Ja, oder wir haben so viel Content, den wir nicht machen wollen. Ne? Das ist ja auch schon vorgekommen.
Ja, genau.
Genau.
Gut, wir haben aber einen Content lange nicht mehr gemacht.
Endlich mal wieder ein Buchupdate. Yippie.
Woher wusstest du das?
Ah, ja, böse Zungen behaupten, ich hätte die Planung vor mir.
Ja, genau, ein Buchupdate Nummer 31. Und es ist ganz bewusst ein Buchupdate zum DevOps-Buch effektiv, obwohl es eigentlich ein neues Buch ist. Und zwar bin ich jetzt einer von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Autoren des IT-Management-Buchs vom Rheinberg Verlag. Mhm. Und da wurden quasi, ich glaube, zwei DevOps-Kapitel aus meinem Buch, aus meinem DevOps-Buch wiederverwendet quasi.
Zweitverwertet.
Genau, auf die Resterampe. Und genau, das ist, deswegen habe ich jetzt noch ein Buch, wo ich als Autor dran stehe, wo ich ehrlich gesagt nicht so ganz weiß, also ich habe den restlichen Text quasi nicht gelesen, deswegen, aber es geht halt um IT-Management.
Ja, verlinken wir es einfach nicht, wenn du es nicht kennst, aber ja, alles gut.
Genau, kommt am 10.10. raus, ja, ich kriege auch ein paar Exemplare. Wobei ich da auch eine Frage habe. Ich bin ja jetzt quasi ja einer von vielen Autoren bei dem Buch. Mhm. Und ich hatte halt mit einem, mit dem Mike Wienströer quasi das, der ist quasi der Herausgeber. Der hat auch ein paar Kapitel geschrieben. Mhm. Aber er hat das quasi so federführend halt vorangetrieben. Und mit dem hatte ich halt alleine Kontakt. Zu den anderen habe ich nicht mal eine E-Mail-Adresse oder sonst was.
Ja.
Wie läuft das eigentlich bei deinem Buch? Weil effektiv seid ihr auch 4 Leute, 5 ja. Leute.
Hast du für das Buch keinen Vertrag bekommen?
Doch, habe ich.
Da steht das ja drin, oder?
Nein, ich meine jetzt, wie es von der Organisation für dich läuft.
Also wir werden, vielleicht machen wir das dann auch noch weitere Buchupdates. Ich weiß nur nicht, ob wir die Nummerierung beibehalten sollten. Weil im nächsten Jahr wird es ja ein neues Admin-Buch geben. Mhm. Wir werden wahrscheinlich im November, also Mitte November, Ende November eine Redaktionskonferenz haben, wo wir die Inhalte festlegen. Mhm. Und da werden wir dann auch besprechen, wer was macht, weil es steigt ja ein Autor aus bei uns. Und dann schreibt halt jeder für sich.
Ja, okay. Das heißt, ihr trefft euch virtuell wahrscheinlich einmal.
Einmal, genau.
Ja, und dann läuft das Rest komplett async quasi und jeder schreibt für sich.
Genau, und wir haben eine Mailingliste, wo wir uns drüber austauschen. Und wo alle Autoren drauf sind und die einen antworten öfter, die anderen antworten weniger oft, genau. Und wo wir dann auch Fragen klären, inhaltliche Fragen klären oder auch Formatierungsfragen zum Beispiel klären. Wir werden auch ein komplett neues Satzsystem machen, wir werden nicht mehr in LaTeX setzen, sondern Markdown, das wird leicht unterschiedlich werden. Und da tauschen wir uns drüber aus und da gucken wir, dass wir vorwärts kommen. Und bei uns gibt es einen Verteilschlüssel, der sich nach der Anzahl der Seiten richtet, die jeder Autor
geschrieben hat. Ja, genau, das habe ich auch. Das habe ich aber auch. Aber mir ging es auch mehr um die Organisation. Also wie plant man das zusammen? Also ihr macht ja schon wirklich was zusammen. Bei mir war dann also, ja, wir verwenden hier das. Ist okay. Ich so, ja, mach mal. Ja,
also bei uns ist ja so, dass jedes Kapitel komplett nur explizit für dieses eine Buch geschrieben wurde. Das ist ja nochmal was anderes. Und ja, wir haben im Vorfeld natürlich schon relativ viel Austausch via Mail. Aber wir wollen dann halt die drängenden Fragen durchdiskutieren, weil da ist dann Mail vielleicht auch der verkehrte Weg. Ja. Und da legen wir das dann fest. Das wird dann kommt als Vertragsanhang zu der neuen Auflage dazu und dann wird das dann dementsprechend umgesetzt. Und da legen wir auch ungefähren Seitenumfang fest, weil wir sind mit dem Adminbuch an der Seitengrenze, die bindbar ist. Und da müssen dann einige Leute Einschnitte hinnehmen und andere Leute können dann halt vielleicht mal ihr Kapitel ausführlicher machen. Genau.
Ja. Hilft dann wahrscheinlich ja auch, um ein bisschen so die Themen, die vielleicht nicht ganz so relevant sind, von den Leuten dann auch wieder wegzunehmen, wenn es gemeinsam passiert und nicht.
Ja, ich habe ein Kapitel zum FTP-Server gemacht. Also ich glaube, mittlerweile kann man in 2025 sagen oder 2026, dass man das getrost weglassen will, weglassen kann. Das wollen wir, das alte FTP-Kapitel wollen wir dann aber zum Download bereitstellen, zum Beispiel. Solche Sachen werden dann da diskutiert.
Ja.
Das Buch klein, also das Administrator-Kapitel ist ja auch von mir. So arbeitet ja heute auch keiner mehr. Das werde ich wahrscheinlich komplett neu schreiben müssen, um die heutige Kultur so ein bisschen zu widerspiegeln.
Ja.
Genau.
Da kannst du was über DevOps schreiben. Kann ich was über DevOps schreiben? So ist.
Ja, also ich sag mal, reine Linux-Administration ist ja ein reines OS-Administrator. Da ist nicht, da ist nicht ganz so DevOps, außer dass das Betriebssystem nach DevOps-Prinzipien weiterentwickelt wird, ja. Also sprich, konfiguriert wird und aktualisiert wird.
System Engineering quasi.
Genau, das geht Richtung System Engineering, Platform Engineering. Ja. Oder wie man heute sagt, Platform Development, genau.
Ja.
Genau.
Genau, das IT-Management-Buch kostet 59,90 Euro. Ich glaube, euer ist das auch so teuer, oder?
Nee.
Oder ist euer sogar teurer?
Teurer. Ich glaube, das ist mittlerweile, sind mittlerweile bei 80 Euro, also 79,90, glaube ich.
Ja, aber euer ist auch dicker, weil das hier ist 832 Seiten. Ich glaube, euer ist ja schon an die 1000 oder so, ne? Oder
1250 oder so ist.
Ja. Ja, ist ein bisschen ein kleiner Unterschied.
Ja. Ja, und bei uns wird halt nicht so viel gelabert wie bei dir, ne? Das ist dann halt auch, nochmal ein Unterschied. Nein, Quatsch. Also wir haben ja so einen Gemischtwarenladen. Das einzige Basis für das Thema ist, für das Buch ist, dass wir alle über Linux schreiben, aber letzten Endes haben wir ja nicht mehr Gemeinsamkeiten in dem Buch.
Ja.
Jedes Kapitel ist analog. 69,90, ich habe mich vertan. Jedes Kapitel ist eigentlich in sich geschlossen und kann ohne die anderen Kapitel ohne Probleme gelesen werden.
Ja, klassisches Handbuch halt, ne?
Ja, genau.
37
wahrscheinlich. Nein, also 1300. Irgendwas um die 1300 Seiten.
Ja, sorgt mal dafür, dass es 1337 wird. Das wäre doch schön.
Sind leider 1306. Aber ja, 1337 wäre schon cool. Das ist richtig, ja.
Das wäre elitär.
Wenn man das so hinkriegt auf die Seitenzahl, ja. Und sogar, sagen wir mal so, wenn man das gewollt auf die Seitenzahl hinbekommt, das wäre natürlich schon cool, ja. Ohne Frage.
Ja. Du machst da noch Bilder rein oder sowas. So der Klassiker aus Schule und Uni.
Oder ich erzähle noch einen Schwank aus meiner Jugend, mach die Vorstellung von den Autoren halt länger. Ja, irgendwie so. Ja. Content, den jeder lesen will.
Genau. Gut.
Prima. Dann kommen wir zum ersten Shorty. Mein Shorty ist Time-Blocking. Time-Blocking kennt, glaube ich, jeder. Das ist, wenn man sich vor seinen Kalender setzt und einfach in den Kalender einträgt, was man wann erledigen möchte. Das ist natürlich die triviale Form. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, den ich ganz interessant fand, der sagte, dass man sich Zeit für vier Bereiche blockieren soll, für einen Fokusbereich, wo man intensive Arbeit macht, wo man Admin-Aufgaben löst, also so Verwaltungsaufgaben, dass man Zeit für Social einplanen soll, also irgendwelche Sachen, wo man mit anderen Leuten was zusammen macht und einen Recreation-Teil einbauen soll, also wo man sich erholt oder wo man sich schon erholt. Und die Frage, die dahinter steckt, ist, dass man sich im Vorfeld überlegt, zu welchen Zeiten erholen wir uns, wo finden wir Zeitfenster für echte Konzentration, wie erledigen wir administrative Arbeiten und vor allem wann und was sind die Zeiten für Socializing?
Mhm.
Das Time-Blocking würde damit auch noch in den privaten Bereich reinstrahlen, was natürlich auch nochmal ein ganz anderer Ansatzpunkt ist. Ich habe mir mal überlegt, das mit Lego umzusetzen. Einfach zu sagen, ich habe so ein grünes Lego-Brett, was so jeder kennt, und würde dann halt das mit Steinen in verschiedenen Farben machen und würde dann sagen, ein 1x3-Stein, also einer, der ein Baustein hoch ist und drei Bausteine breit ist, der würde für eine halbe Stunde stehen und dann Halbstundenblöcke in meinem Terminkalender damit belegen.
Mhm.
Ich habe mir dann noch überlegt, dass mir diese vier Kategorien eigentlich zu wenig wären, und dass ich eigentlich noch so Sachen haben möchte wie Denkzeit. Ich möchte einfach mir überlegen, wann kann ich mich mal hinsetzen und wirklich nachdenken über Dinge. Also nicht nur Fokuszeit, wo ich fokussiert Arbeit tue, sondern einfach mal auch Zeit, wo ich mal nichts tue, sondern wirklich Zeit zum Nachdenken nutze, ab vom Computer. Oder Lernzeit, Zeit, wo ich Sachen lerne und diese Zeit dann auch für jede Woche fix einplanen. Das heißt, dass ich jede Woche, weiß ich nicht, 2 Stunden mir explizit Zeit nehme, irgendwas zu lernen. Und bei den ganzen privaten Verpflichtungen ist mir so durch den Kopf gegangen, dass es gar nicht so wahnsinnig einfach ist, weil man braucht ja Zeiten für einen Haushalt, man braucht Zeiten für Partner oder Partnerin, man braucht Zeit für Kinder oder Haustiere oder Hobby. Hobby wäre Recreation wahrscheinlich. So dass da eigentlich schon ein relativ strammes Korsett steht, wenn man das alles wirklich im Vorhinein planen möchte.
Mm.
Und dann habe ich überlegt, ob das nicht einfach zu viel des Guten ist.
Ja, das ist auch mein Ding. Also ich mache es nicht, manchmal sollte ich es machen, also Teile davon zumindest, weil mein Sportplan quasi macht ja sich auch bemerkbar auf den Tagesplan, wann ich mit Arbeit anfange oder sowas. Weil ich zuletzt zumindest eigentlich immer morgens Sport mache.
Ja.
Und und das ist dann halt auch immer die Frage, also okay, ob man das jetzt explizit blocken sollte oder wie. Also zumindest, ich glaube, der wesentliche Punkt da ja ist, dass man auch feststellt, ob man zu wenig Privatkrams macht quasi.
Mhm. Also mir ist die Idee mit den Lego-Steinen gekommen, einfach du hast einen fixen Vorrat an Steinen, den du verplanen musst für die Woche. Also dass du sagst, du möchtest, weiß ich nicht, jeden Tag wenigstens eine halbe Stunde Sport machen. Dass du dann 5 von diesen Einreihern oder 7 von diesen Einreihern hast, den du irgendwann in deinen Wochenplan aufbauen willst. Und dann sagst du dir selber als Regel, dass einer von diesen Steinen pro Tag irgendwo auftauchen muss. Ich glaube, das gibt dir ein ganz anderes Gefühl dafür, wie du deine Zeit verbringst an der Stelle.
Ja, genau.
Und gerade wenn du warst ja jetzt neulich in Frankfurt, gerade wenn du solche Tage hast, dann ist das ja mit der Planung dann auch nochmal deutlich schwieriger.
Ja, ja.
Oder wenn du sagst, jetzt in deinem Fall, du gehst ja laufen, wenn du in deinem Fall sagst, ich möchte, weiß ich nicht, 5 Stunden pro Woche laufen, dann hättest du halt 10 Steine, die du verballern musst und du weißt genau, an einem Tag in der Woche kannst du nicht, weil du da den ganzen Tag unterwegs bist, dann weißt du halt eben auch, dass du an den anderen Tagen irgendwie die Zeit unterbringen musst.
Das ist genau.
Einfach so ein haptischer Ansatz, wie man mit solchen Zeitblöcken umgehen kann.
Ja, so eine Budgetierung quasi.
Ne? Genau. Man kann das sicherlich auch mit einer Excel-Tabelle machen, wie man fast alles mit einer Excel-Tabelle machen. Nein, man kann das sicherlich auch auf andere Art und Weise machen. Man kann das auch sicherlich im Kalender hin und her schieben. Aber ich finde gerade die Idee mit Lego, die gefällt mir ganz gut.
Aber hast du es dann ausprobiert oder noch nicht?
Nee, noch nicht. Ich suche tatsächlich noch einen Laden, wo ich mir so Lego-Steine einfach kaufen kann, so wie ich es brauche.
Ja. Yeah.
Gibt wohl ein paar, aber von denen weiß ich zum Teil, sind das sehr dubiose Internetseiten. Von daher weiß ich nicht, was ich so von denen halten kann. Wenn da einer unserer Zuhörer was kennt, wäre ich dankbar für Hinweise. Ich würde das gerne mal versuchen, ob das irgendwie hinhaut.
Mhm. Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Dann gibt es einen Time-Blocking Teil 2. Nach dem Buchupdate 33 oder so. Genau.
Genau. Gut.
Gut.
Mir fiel neulich was auf und deswegen mal ein Shorty. Das ist auch halb Frage an dich, halb auch an unsere Community. Also von wegen, ich habe das Gefühl, dass früher sehr, sehr viel drüber diskutiert wurde. Bezüglich X ist besser als Y. Vor allem halt in dieser OSS-Bubble.
Mhm.
Klassisches Beispiel Ubuntu versus, keine Ahnung, alles andere.
Mhm.
Wird gefühlt nicht mehr so häufig diskutiert wie noch vor ein paar Jahren.
By the way, I use Arch, genau.
Genau. Hast du das Gefühl auch?
Es kommt immer darauf an, mit wem du sprichst. Ich kümmere mich ja um Linux-Desktop für unsere Firma. Und da gibt's schon klare Sachen. Der eine sagt, er möchte lieber Void Linux haben, der andere möchte lieber NixOS haben oder der dritte möchte gerne Ubuntu haben, aber dann Ubuntu mit NixOS Packages. Da gibt's solche Diskussionen ja. schon noch, aber sie werden nicht mehr so heftig geführt wie früher. Das Gefühl habe ich.
Ja, das war gefühlt früher mal sehr religiös.
Ja, finde ich auch.
Und das Ubuntu versus irgendeine andere Distro war ja jetzt nur ein Beispiel.
Ja, ja, irgendeine andere Distro ist eh immer besser, genau.
Ja, ich meine, gleiches wie Android versus iPhone oder sowas.
Ja.
Mittlerweile ist das auch in der OSS-Bubble, und ich spreche jetzt vor allem von der OSS-Bubble, sehr durchmischt.
Ich glaube aber auch, dass ein Teil dem geschuldet ist, dass wir älter geworden sind. Ich glaube, das ist sind so Phasen, in denen solche Sachen relativ häufig diskutiert werden, und da sind wir, glaube ich, rausgewachsen.
Ja, ich glaube auch, dass es so ein bisschen wenn es was Neues ist, dass es dann nochmal ein bisschen was anderes ist, weil das Thema iPhone, Android, Ubuntu, irgendwas, wenn das noch relativ neu ist, dann wird sowas halt diskutiert.
Ja.
Nach einer Weile halt weniger. Ansible Puppet.
Ja.
Wird gefühlt auch nicht mehr diskutiert.
Also vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass die ganzen Themen im Mainstream angekommen sind.
Ja.
Und dass man im Mainstream sich halt die Wahl zwischen zwei ähnlich guten Lösungen hat.
Ja. Ja, ich meine, ein paar andere Sachen gibt es ja auch nochmal, so die Lizenzthematiken. Mhm. Gefühl her auch viel mehr diskutiert, ob und unter welcher Lizenz eine bestimmte Software steht. Mhm. Mittlerweile ist das Gefühl zu, Hauptsache es ist irgendeine Open-Source-Lizenz.
Ja, wobei ich da schon häufiger mal gehört habe, dass viele Leute sagen, GPL sonst gar nichts. Das höre ich auch immer noch häufig.
Ich nicht.
Und oder dass die Leute sagen, dass Apache-Lizenzen nicht so gut sind, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile auf so Statements verkürzt, also nicht auf religiös geführte Diskussionen, sondern mehr auf Statements, ja.
Ja, genauso wie GNOME versus KDE versus,
ja,
keine Ahnung, irgendein Tiling GNOME Manager.
Ja, momentan ist doch Hyperland der große.
Ich habe es bis vor ein paar Tagen nie von was gehört.
Ja, die neue große Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ja.
Genau, so wie Python versus Ruby, auch so ein Ding. Mhm. Ich glaube, Python hat sie da ist deutlich verbreiteter als Ruby heutzutage.
Ja, ich hab zu allem eine Meinung, klar.
Ja.
Ich bin mit Ruby nie so gut zurechtgekommen, also von daher wäre es für mich da auch eher Python, aber ich glaube, also ich muss dir recht geben, gefühlt gibt es diese religiösen Kriege da nicht mehr. Also ja. Ein Python versus Ruby Auseinandersetzung habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Eher so Python versus Perl. Aber
ja.
da bis mit Perl so irgendwie gar nicht weitergeht und das neue Perl 6, also das Raku, mehr oder weniger Nischendasein führt, ist die Diskussion da auch nicht mehr da.
Ja. Ja, das Letzte, was mir noch einfiel, war Vim versus Emacs.
Ja, das ist da eine Frage. Was war das Zweite, was du gesagt hast?
Ja, ich verstehe diese Diskussion auch nie. So Vim versus Emacs, was ist besser? Aber ich meine, das war so einfach. Natürlich ist Vim besser.
Natürlich. Ja, wobei ich da jetzt häufiger schon gehört habe, dass viele Leute auf Neo-Vim schwören.
Ja, das ist jetzt für mich eine Kategorie quasi, ne? Mhm.
Vim, aber das ist Vim versus Neo-Vim. Also das höre ich auch
häufig. Ach so, ja, gut. Aber mehr so von wegen, die Leute zu überzeugen, naja, auf das Modernere zu gehen und nicht unbedingt, weil Vim doof ist, sondern einfach nur, hey, das ist die logische Weiterentwicklung.
Ja, und wie ich es gehört habe, ist bei NeoVim Language Server dabei, was natürlich schon einige Vorteile bringt. Aber ich benutze immer noch den Plain Vim. Falsch. Vim Extended oder Vim Enhanced heißt dein bestimmten Betriebssystem.
Ja.
Genau.
Ja.
Nee, aber ich habe den gleichen Eindruck. Die Diskussionen finden viel, viel stärker auf einer sachlichen als auf einer emotionalen Ebene statt.
Ja. Und das mit dem Erwachsenerwerden, so, naja, du bist auch, keine Ahnung, wie viele Jahre älter als ich, also.
24, irgendwie so?
Irgendwie sowas. Mhm. Aber es heißt ja nicht, dass die Diskussion gab es ja noch, als du 50 warst.
Ja, das stimmt deutlich. Schon, aber heute weiß ich ja, was besser ist. Da brauche ich ja nicht mehr drüber diskutieren.
Genau.
Nein, aber ja, ist schon richtig. Aber ich habe das Gefühl, die die meisten interessiert es auch gar nicht mehr.
Ja.
Also es ist eher wichtig, dass du ein Konfigurationsmanagement-Tool einsetzt und das ist egal, welches Tool du benutzt, Hauptsache du benutzt eins.
Ja, genau, das ist auch meine Devise. Mhm. Es ist besser, Puppet oder Ansible zu verwenden oder ein Mix aus beidem, als Bash-Skripte zu schreiben.
Ja, also wenn ich zwischen den beiden die Wahl habe, würde ich auch beides nehmen. Puppet zum Konfigurieren und Ansible zum Deployen. Ja.
Ja. Genau, hat beides so irgendwie seine Vorteile, finde ich.
Ja. Und für den Linux-Desktop habe ich mir SaltStack überlegt, um noch einen anderen ins Rennen zu schicken, weil SaltStack einige Features hat, die ich ziemlich klasse finde, die ich ziemlich gut finde.
Und da gibt es ja noch
Pulumi. Chef. Ja. Pulumi ist eher ein Konkurrent zu Terraform.
Ah, stimmt, ja.
Ja, oder wie heißt das mit C? Gab es auch noch mal was?
CloudFormation.
CloudFormation? Nee, ich meine, das wäre was anderes.
Als Terraform.
Heißt es CloudFormation? Ich dachte, das wäre was anderes. Also klingt jetzt nicht so bekannt für mich.
Cloud Foundry.
Cloud Foundry? Nein, auch nicht.
Moment, das ist die Kubernetes Alternative. Egal. Ja. Genau, aber Chef unter den normalen, in der Ansible Puppet Kategorie. Configuration Management Kategorie.
Ja.
Genau. Ja, oder auch eine IDE ist ja auch, ne? IntelliJ versus Visual Studio Code versus irgendwas. Jeder nutzt, glaube ich, so das Ding, weil das alles irgendwie mehr oder weniger das Gleiche tut.
Ja.
Und das war's.
Ja, also da höre ich auch, da finde ich auch ganz spannend, dass sich da schon fast VS Code quasi als Standard durchgesetzt hat, dass alle anderen nahezu Nischendasein führen, meiner Meinung nach.
Ja. Kennst du noch Notepad++?
Ja.
Oder die Älteren erinnern sich.
Oder UltraEdit?
UltraEdit gibt es für Mac.
Gibt es auch für Linux? Gibt es auch für Windows?
Achso, ich weiß nicht, dass das bei dem Artikel für die Mac-Zeitschrift, die ich neulich geschrieben habe, da sollte ich das nochmal irgendwie. War das UltraEdit? Ich glaube ja.
Ja, kann sein.
Ja, aber ja, wir finden ganz viele Beispiele.
Das mit C, was ich gesucht habe, ist Crossplane. So.
Ah, ja, ja.
Live für Sie gesucht, genau.
Genau, hatten wir auch mal in der Folge erwähnt übrigens.
Ja, ich glaube auch. Wir erwähnen so viel.
Genau. Gut.
Gut.
So viel dazu. War mehr so eine Feststellung als.
Ja, aber es ist eine Sache,
was ich eigentlich ganz angenehm finde.
Ja, aber es ist eine Sache, die du gelernt hast. Von daher passt es ja schon ganz gut.
Ja.
Genau.
Ich weiß noch damals, fällt mir gerade ein, wo noch immer so, haha, ich nutze Ansible, um Puppet auszurollen. Witze. Mhm.
Ja, weiß ich nicht. Manches ist auch spätpubertäres Gehabe irgendwie, oder? Deswegen meinte ich, wir sind da rausgewachsen.
Ja, genau.
Ich muss auch gestehen, mich interessieren so, ich mag jetzt den Kriegsvergleich nicht ganz so, aber mir fällt jetzt gerade keine Alternativen ein. Mir gefallen so Kriegsgeschichten nicht.
Ja.
Wo dann jeder so die Anekdoten aus seinem Beruf erzählt und die alle irgendwie auch schon 20 oder 30 Mal gehört haben oder jeder so in einer bestimmten Art und Weise erlebt hat. Da bin ich mittlerweile auch raus, merke ich immer mehr.
Ja. Gut, so viel dazu.
Ja.
Kommen wir zu unserem Hauptthema. Und zwar bin ich mir immer noch so ein bisschen unsicher, wie ich das Thema genau nennen soll, weil eigentlich ist das so ein bisschen Supply Chain Security, aber eigentlich geht es mehr um die, also heute für uns jetzt vor allem um die Absicherung des eigenen Software Delivery Lifecycles. Mhm. Weil mir fiel es auf, dass es sehr, sehr viele Sachen gibt, die man absichern sollte im ganzen DevOps Lifecycle, wenn man quasi alle Stages mal durchguckt. Wenn man sicher gehen will, dass kein Schindluder betrieben wird.
Ja. Endlich mal wieder eine Sache, von der ich keine Ahnung habe. Genau.
Und deswegen habe ich jetzt ganz, ganz viele Punkte mitgebracht, die wir mal ein bisschen durchdiskutieren sollten. Mhm. Und wahrscheinlich gibt es da noch ganz viele Sachen, die ich vergessen habe, die man auch betrachten sollte. Weil theoretisch kann man da richtig viel zu konfigurieren, schreiben, machen. Mhm. Wichtig ist jetzt vor allem, mir geht es jetzt darum, dass es um echte Projekte geht in Firmen, in Open-Source-Projekten oder sowas. wo und jetzt nicht so die Hobbyprojekte, die ich oder du alleine machen. Das ist jetzt weniger relevant, sondern wirklich die wo es auch hinterher am Ende irgendwelche Nutzer gibt, die das Ganze dann nutzen.
Und du meinst auch Sachen, wo am Ende eine Software rausplumpst, ne, und nicht, wo eine Plattform am Ende rausfällt, oder?
Naja, kommt drauf an, wie du jetzt in dem Fall Plattform definierst.
Plattform als Basis von Dingen, wo auf der andere Software laufen können.
Ja.
Richtung Infrastruktur.
Ja, okay, da ja auch. Wenn da Software entwickelt wird, dann auch.
Nein, aber du willst, ja, missverständlich ausgedrückt. Fangen wir einfach an.
Genau. Weil der Gedanke kam mir neulich häufiger mal, wenn wir mal so ein bisschen gucken, gibt es ja immer mal wieder so Fälle, wo irgendwelche User eine Prod-Datenbank mal gelöscht haben, obwohl sie es gar nicht sollten. Beziehungsweise durften. Und da stellt sich natürlich auch immer die Frage, so, okay, warum ist das jetzt passiert? Und wie kann man das verhindern? Wovon das bei mir aber eigentlich kam, ist die ganze Thema um AI-Agents. Weil das war ja neulich auch wieder in der Diskussion, gab es einen Artikel auch wieder, dass irgendwer den Wipe-Coding-Dienst Replit genutzt hat, den ich auch nicht kannte. Ja, das sprießt ja auch alle 3 Tage und was Neues aus dem Boden. Wo dann die AI oder das LLM dann die Prod-Datenbank gelöscht hat. Und der User, der dann halt da gefragt, hat dann auch nachgefragt, LLM, warum hast du denn das getan? Da kommt so eine Antwort, kam dann irgendwie so eine Antwort zurück, so von wegen so, ja, ich bin in Panik ausgebrochen und hab's dann irgendwie gelöscht. Und irgendwie sowas dann halt. Und danach so denkst du, Alter, was? Das eine ist natürlich klar, man könnte jetzt die ganze Zeit meckern über AI-Agents hier und da, Vor- und Nachteile, bla bla bla. Ich finde aber, man sollte auch ein bisschen gucken. Ich glaube schon, dass das ein Ding ist, was sich durchsetzen wird zu einer gewissen Art und Weise. In welcher Art und Weise wird sich noch zeigen. Aber es werden wahrscheinlich immer wieder irgendwelche Agents geben, die man auf den Source Code loslässt, der dann was tun soll. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie können wir auf der ganzen Software Delivery Lifecycle was absichern, damit sowohl normale Nutzer als auch AI-Agents nichts kaputt machen können?
Ich habe bei AI-Agents würde ich ein bisschen raushalten wollen, weil ich glaube, wir müssen ein Verständnis dafür bekommen, dass wir die nicht ohne Kontrolle irgendwas machen lassen.
Genau.
Ja, also da muss immer noch irgendwie, wir haben ja Vibe-Coding-Engineer, hat der Stefan mal irgendwo in Mastodon geschrieben. Ich finde den Vibe-Cleaning-Engineer auch ganz witzig. Leute, die halt hinter den Vibe-Coding-Engineers aufräumen. Also ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass das ein Werkzeug ist und dass das je nach Fragestellung sogar ein sehr schlechtes Werkzeug ist und dass das einfach überprüft werden muss, dass man das nicht alleine machen lassen darf.
Genau, wo ist jetzt der Unterschied zu einem echten Menschen?
Dass ich beim echten Menschen, also kommt auf die Größe des Menschen an, ein echter Mensch mit 3 Jahren, den würde ich auch ständig überprüfen. Einen echten Menschen mit, weiß nicht, 20 Jahren Berufserfahrung, da würde ich nicht so stark kontrollieren.
Genau, und da kommt natürlich die Frage, so was heißt Kontrolle genau? Und genau darüber reden wir jetzt über die einzelnen Punkte, weil es kommt jetzt sehr stark auf die einzelnen Punkte an.
Ja.
Weil das Erste, was nämlich mal so angeht, ist die Berechtigung auf dem Repository. Wir fangen jetzt, also wir machen jetzt in dieser Episode erstmal nur den CI-Part quasi, was quasi Source Code Management, Build und Test ist. Alles, was danach kommt, machen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge oder vielleicht auch danach mal.
Für welches AI in CI hast du dich entschieden?
Integration.
Okay. Nicht Implementation.
Also nee, ich dachte an CI/CD, deswegen.
Ja, aber es gibt auch da verschiedene Spielformen. Deswegen habe ich jetzt gefragt. Genau.
Ja, okay.
Gut. Integration. Gut.
Genau, so die Berechtigung ist natürlich ein großes Thema. Das zieht sich eigentlich durch alles durch. Das ist aber so ein bisschen schwierig, das aufzudröseln in allen. Deswegen müssen wir da so ein bisschen unterscheiden. Das fängt schon damit an, wer darf Repositories anlegen? Weil dahinter ist ja meistens eine Owner-Rolle, der halt alles darf. Ein normaler User. Was auch nicht so toll ist, weil dieser kann meistens dann halt alle Sicherheitsmechanismen über die wir gleich sprechen werden, wieder abschalten. Mhm. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, sei erstmal dahingestellt. Aber das ist nicht so praktisch. Deswegen muss man eigentlich, und das machen viele Firmen auch, die einen quasi Bestellprozess für Repositories auch haben, wo es dann keinen normalen Nutzer gibt, der Ownerrechte hat. Mhm. Und sondern halt maximal Maintainerrechte oder sowas hat, um eben Sicherheitsmechanismen nicht abschalten zu können. Mhm. Das kommt dann für, oder halt auch Repositories löschen können, weil theoretisch, wenn du Ownerrechte an einem Repo hast, kannst du es halt wieder weglöschen. Mhm. Ungünstig.
Wir reden aber von Repos, die irgendwas wo irgendwas verwaltet wird, was später auch in Produktion gehen soll, ne? Weil,
genau.
Weil generell ist ja ein Repo gar kein schlechtes Ding. Also wenn ich jetzt für meine privaten Dot-Files ein Repo wollte, genau. müsste es ja nicht so ein Allow-Prozess durchlaufen.
Genau, da müssen wir unterscheiden zwischen echten Projekten. Mhm. Deswegen sollten die Rechte dann auch nur für eine bestimmte Gruppe geben, wo quasi ja. alle Prod-relevanten Sachen drin sind. Mhm. Du kannst ja deinen privaten Kram quasi, und mit privat heißt das jetzt, was du für deine Arbeit brauchst, kannst du ja in deinem privaten Profil hinterlegen und gut ist.
Ja, einverstanden, passt.
Wobei mir auch gerade auffällt, theoretisch kannst du damit dann ja auch wieder was umgehen.
Ja, es kommt darauf an, ob du dahinter die Pipelines anbinden darfst. Also da gibt es ja auch nochmal eine Möglichkeit, durch Berechtigung
zu steuern. Genau, und ob du irgendwo hin deployen darfst, das musst du natürlich abgrenzen, welchen Dingen das kommt. Aber deswegen, man merkt jetzt schon, das ist gar nicht so einfach, wenn man wirklich alles betrachten möchte. Mhm. Ohne die Berechtigung so stark einzugrenzen, dass es keinen Sinn mehr macht, das zu nutzen.
Ich war jetzt gerade kurz versucht zu sagen, geht so ein bisschen nach gesundem Menschenverstand, aber ich habe leider im Berufsleben erfahren, dass es sowas wie gesunden Menschenverstand einfach gar nicht gibt.
Genau. Deswegen meinte ich dann halt auch, ne? Es ist dann auch egal, ob es ein AI-Agent ist oder ein normaler Mensch. Wenn jemand Schindluder betreiben will, kann er es tun.
Ja.
Was ja auch nochmal hinzukommt, ist, wenn dein User-Account kompromittiert wurde, das kann jetzt einfach nur, weil jemand deine Zugangsdaten hat und kein Two-Factor-Authentification aktiviert wurde. Mhm. Auch ein Ding, was man machen sollte. Unbedingt. Wir sind eigentlich immer noch beim User-Management.
Ja.
Kann dein Account ja übernommen werden und kann Dinge tun mit den Berechtigungen, die du hast.
Ja.
Deswegen, je weniger Rechte du hast, aber die du trotzdem benötigst, desto weniger kann kaputt gehen natürlich. Ne?
Ja. Was es natürlich gibt und was häufig gemacht wird, ist, dass es einen User gibt, mit dem du tagtäglich arbeitest und meinetwegen auch Software entwickelst.
Ja.
Und dass es auch einen User gibt, mit dem du Admin-Aufgaben durchführen kannst.
Ja.
Und die User sind voneinander getrennt.
Ja.
Und beide sind auf dich als Person zurückzuführen.
Genau. Ja, sowas kenne ich es bei GitLab auch. Mhm. Hat er dann das Team, was sich um die Security gekümmert hat bei Incidents. Also tatsächlich Security-Incidents, die hatten dann halt nicht ihren normalen Account genutzt, sondern haben sich nochmal zusätzlich über einen separaten Account authentifiziert, um auf die ganze GitLab.com-Instanz zugreifen zu können, was sie mit dem normalen Account halt nicht können.
Das ist das gängige Praxis, das kenne ich auch so, ja.
Genau. Und sowas muss man hier natürlich auch betrachten, dass dann dieser technische User dann halt nur dafür genutzt wird und dann auch stark reguliert wird. Mhm. Wie genau man das jetzt technisch umsetzt, ist aber egal. Es soll ja auch kein Beispiel sein, ob jetzt GitLab, GitHub oder sonst was. Mhm. Aber so der Gedanke ist, sollte halt ein bisschen klar sein. Und dann kommen wir nämlich auch noch mal dazu, dass wenn du deinen User-Account kompromittiert worden ist, das kann ja auch sein, wenn du einen Token hast, einen API-Token, der deine Berechtigung hat. Das muss ja noch, damit gehen die meisten Sachen halt eher kaputt, dass da irgendwo was geleakt ist. Mhm. Und dann hat man ja auch wieder Zugang auf einen vollen Account.
Ja.
Da kann was kaputt gehen. Deswegen ist es immer schön und gut, wenn man da sagt, ja, ich vertraue meinen Mitarbeitern und bla bla. Aber ja, dann ist irgendwo ein Credential geleakt. Schlecht. Mhm. Und das gibt es auch nochmal ordentlichen Token Policy, dass die regelmäßig rotiert werden müssen, dass wenn die auch ein paar Monaten raus sind, dass sie dann nicht zu einem Problem werden.
Ja.
Weil einige AI-Sachen, die hängen sich ja auch einfach an den normalen Account dran und dann hast du es dann auch wieder den normalen User-Account, den du dann nutzt. Ne? Ist dann auch nicht unbedingt praktisch. Mhm. Und da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele aus den Sachen, aus den Berechtigungen. Wir machen jetzt mal weiter, weil ansonsten werden wir heute nicht fertig.
Ja, klar.
Weil wenn wir jetzt mal gucken und sagen so, okay, wir möchten jetzt den Coding-Teil machen, dann fangen wir ja an, Code zu schreiben. Und da ist aber relativ normal, würde ich sagen, dass es diverse Branch-Protection-Rules gibt. Also was machen wir mit diesen Branches, was der Hauptentwicklungszweig ist. Sei es Main, sei es Develop oder wie auch immer der genau heißt. Mhm. Und da ist es halt eher wichtig, dass das halt alles nur nach einem Review zu dem Branch läuft. Sodass dann halt nach einem Review jemand anderes, also nach einem Merge oder Pull-Request, jemand das abnicken muss. Mhm. Eine andere Person, nicht man selbst. Das wäre dann auch ein bisschen sinnlos, dass man keinen direkten Push auf den Main oder Develop Branch machen kann, dass man keinen Force Push machen kann und dass man so dann halt die normalen Branches dann auch entsprechend schützt und dass alles nur über ein Code Review laufen muss. Das würde ich sagen, ist schon relativ Standard.
Ja.
Viele haben aber zwar einen Review-Prozess drin, aber theoretisch kann man den umgehen und selbst Sachen mergen. Das sehe ich dann trotzdem immer noch häufig.
Ja, habe ich auch schon erlebt, dass wenn zu viele Merge-Requests kommen, dass dann auch nicht mehr in den Merge-Request selber reingeguckt wird. Also da muss man, glaube ich, auch relativ klar sein, was man alles gemerged haben möchte oder wie man da eine Policy hat. Also wenn man alle 5 Minuten Merge-Request hat, dann guckt da keiner mehr rein.
Ja, oder wenn die halt so groß sind, dass die nicht reviewbar sind.
Ja, also du meinst, spielt es in Richtung Atomic Changes, ne? Also dass man relativ kleine atomare Changes macht, ja.
Genau, aber es macht auch keinen Sinn, wenn du 10 verschiedene Merge-Requests für ein Thema hast.
Ja, auch das habe ich schon gesehen, ja.
Ja, das ist irgendwo das ist der Mittelgrund, aber lass uns mal nicht zu sehr darauf fokussieren, aber einfach nur, dass dieser Sicherheitsaspekt, darauf halt mal gucken, dass wir das dann haben. Was mir dabei aber noch auffiel ist, naja, es ist ja schön, wenn wir die normalen Branches gesichert haben, also die langlebigen Branches. Aber eigentlich kann es ja auch ein Problem sein, wenn ein Feature-Branch, wo ich ein paar Tage dran gearbeitet habe, wenn der von wem anders gelöscht wird. Mhm. Klar, du kannst, hängt es natürlich auch ab, wie es eingerichtet ist, weil wenn nur ich das selbst löschen kann, dann ist ja alles gut. Wenn aber theoretisch wer anders hingehen kann und es löschen kann, was häufig der Fall ist, dann ist das irgendwie nicht ganz so praktisch.
Ja.
Und theoretisch, wenn du streng bist, müsstest du das auch einschränken. Also klar, wenn jeder mit seinem eigenen Repository arbeitet, dann ist das weniger das Problem. Mhm. Aber wenn halt alle auf demselben Repository arbeitet, was ein bisschen Overhead verringert, dann müsste das gemacht werden. Also wenn man nicht mit Forks arbeitet. Mhm. Genau. Theoretisch gibt es da wahrscheinlich noch ganz viele Sachen zu gucken. Ja. Da hat man natürlich eventuell das Problem, dass angenommen, es ist irgendein Incident da und du hast das Problem, dass jemand, dass nur einer da ist und du musst jetzt aber, um Prot zu fixen, irgendein Deployment machen und einen Commit machen, da ist kein Reviewer da. Was machst du dann?
Einen Reviewer besorgen oder ich mache das Ding, also entweder ich lebe das oder ich lebe es nicht.
Genau. Aber da sind wir effektiv eigentlich wieder bei dem Punkt, was wir auch vorhin hatten. Es könnte dann ja auch immer noch einen separaten technischen User geben oder einen User mit mehr Rechten geben, wo man sich einloggen könnte, wenn für den Fall, aber dann muss es natürlich auch ordentlich gelockt werden und geguckt werden oder benachrichtigt werden, wenn sich jemand einloggt und da was approved.
Ja, aber vielleicht muss es dann noch sowas geben wie ein Teamlead on Duty oder sowas oder Manager on Duty, der sich um solche Sachen dann auch kümmern kann, wenn es wirklich in Bereitschaftszeiten passiert.
Ja. So richtig geguckt habe ich jetzt auch nicht, wie das andere machen, aber so in die Richtung muss es dann letztendlich dann auch gehen. Hängt natürlich auch ab, wie groß das Unternehmen ist oder sonst was, ne?
Ja, und von der Kritikalität der Anwendung hängt es natürlich auch ab. Gar keine Frage, ja.
Genau, und da kommen wir nämlich auch zu dem nächsten Punkt direkt. Bei den Code-Reviews, wenn man sich mal genauer die Änderungen anguckt, kann man auch mal den Code ja auch noch mal unterteilen in wer muss das approven? Mhm. Muss es eine random Person sein aus dem Team? Muss es vielleicht mehrere sein? Das macht ja auch Sinn. Mhm. Oder müssen es bestimmte Leute sein? Weil es gibt sowohl in GitLab als auch in GitHub und ich glaube bei den anderen wahrscheinlich auch eine Code-Owners-Datei, wo du halt sagen kannst, wie alle Changes, die im Doc-Verzeichnis sind, muss das Technical Writing Team abnicken. Mhm. Alles, was unter dem anderen noch ein Verzeichnis ist, muss bestimmte andere Personen oder Personengruppen abnicken. Mhm. Und so weiter. Das kann natürlich dann auch hilfreich sein, die richtigen Personen dann zu haben, weil es bringt halt dann auch nichts, wenn es die falschen sind.
Ja, vor allem wenn jemand, der nur in einer Sprache programmiert, ein Merge in einer anderen Sprache abnicken soll, das ergibt auch keinen Sinn.
Ja, genau. Mhm. Und was man dann halt auch immer machen sollte oder müsste konfigurieren, ist auch vergleichsweise Kleinigkeit, meistens ein Haken. Der Autor selbst darf nicht seine eigene Merge-Requests approven.
Ja, das ergibt keinen Sinn.
Sinn macht. Ja. Und wenn du einen neuen Push machst auf den Branch, wenn du eine neue Änderung pusht, dass sich dann die Approvals wieder resetten. Mhm. Ist meistens auch nur ein Klick auf ein Config-Change.
Ja, also ehrlicherweise muss ich sagen, ich wusste gar nicht, dass das konfigurierbar ist, aber es ergibt total Sinn, ja. Mhm.
So, was dann da jetzt noch hinzukommt ist, dann hatte ich halt auch so überlegt, so naja, eigentlich, wenn du jetzt so das nach Zero Trust guckst, dürften die lokalen Rechner ja auch nicht vertraut werden. Mhm. Weil du kannst ja einen Agent einfach über deinen User-Account auf deinem Laptop halt installieren und laufen lassen.
Wenn du die Rechner hast, das auf deinem Laptop zu tun, ja.
Genau. Und beziehungsweise kann ja auch passieren, dass nur weil du in einem Repo arbeitest mit deinem AI-Agent, dass er ausbricht, auf in das Nachbarverzeichnis geht und da Dinge tut und Dinge kaputt macht. Und halt auch dann Branches pusht oder sowas, ne? Mhm. Und da müsste man, wenn man streng ist, das eigentlich auch komplett abschotten, also richtig abkapseln, sodass die Repos nur für sich alleine sind, wo du nicht ausbrechen kannst.
Ja, also in Sandboxes zum Beispiel, oder?
Genau, da gibt es auch so Dienste wie Gitpod. Mhm. Gitpod hat sich neuerdings umbenannt, weil die jetzt auch ganz viel AI machen.
Entschuldigung, ja.
die haben auch ihre eigenen AI-Agents, genauso wie GitLab, genauso wie GitHub, genauso wie alle anderen auch. Mhm. Und ich habe ganz bewusst die drei genannt, weil alle haben halt diese Remote Development Capabilities, wo du effektiv eine IDE, was in der Regel Visual Studio Code oder ein Fork davon ist, im Browser hast, wo die Container, die du dafür laufen lassen musst, um deinen Dienst zu entwickeln, dass die halt auch auf einem Kubernetes zum Beispiel im Backend laufen, dass du lokal quasi eigentlich nur einen Thin-Client hast und dass die ganze Entwicklung, die du da halt machst, halt in dieser Umgebung abläuft, die halt einfacher zu handeln und zu abzusichern ist, als jetzt dein Laptop, mein Laptop, wie auch immer. Mhm. Kann man auch machen.
Ja.
Vorteil da ist halt, dass du es halt auch einfacher steuern kannst, wenn du dann noch irgendwelche Reporting, Auditing, Logging dann noch mit reinbauen will, was wer wie gemacht hat, kannst du theoretisch dann ja auch noch mit einbauen. Praktisch weiß ich nicht, ob das schon jemand überhaupt gemacht hat. Ginge halt ja rein theoretisch einfacher als jetzt lokal.
Ja, es kommt davon, wie es konfiguriert ist. Ich kümmere mich ja gerade ziemlich intensiv ums WordPress-Thema und es gibt Möglichkeiten, dass du die Compliance eines Gerätes testest, sehr ausführlich, und nur Geräte, die compliant sind, dürfen mit Conditional Access auf bestimmte Dinge zugreifen. Also da hast du ja schon auch Möglichkeiten zu schauen, ob das lokale Gerät kompromittiert wurde im Rahmen bestimmter Parameter und auch nur sagen, wenn das compliant ist, dann darf überhaupt erst auf die auf das Code-Repository zugegriffen werden, sonst gar nicht.
Ja, genau. Gibt es verschiedene Implementierungsmöglichkeiten.
Mhm, genau. Mhm.
Also irgendwie soll das halt abgeschottet sein, wenn man es streng nimmt.
Mhm. Auf die eine oder andere Art, genau.
Genau, genau. Wie jetzt genau? Das sind ja zwei verschiedene Beispiele, wie man es machen könnte.
Genau, passt.
Das nächste Thema ist, wusstest du, dass du deine Commits signieren kannst?
Ja.
Und wie?
Mit dem GPG-Key zum Beispiel.
Genau. Damit kannst du es machen und dann kannst du halt auch mehr oder weniger sicherstellen, dass da auch eine echte Person hinter ist. Muss er natürlich auch richtig einrichten. Mhm. Aber damit kannst du dann natürlich dann auch nochmal deine Dinger signieren, sodass du weißt, dass du das warst im Vergleich zu ein Agent, der von dir angesteuert wurde oder sowas. Oder du hast es abgenickt, wie auch immer.
Ja, aber das kann Augenwischerei sein, ne? Also
natürlich.
Weil letzten Endes Leute durchaus, die lokal Zugriff auf GPG haben, durchaus auch das, die Passphrase rauslöschen können. Aus dem Secret Key und damit würde jeder sein können, der Zugriff auf die Maschine hat.
Genau. Kann ja auch per Smart Card oder sonst was gehen, ne?
Natürlich. Es gibt
ja auch ein paar.
Natürlich.
paar X509 irgendwas.
Oder YubiKeys, NitroKeys, was auch immer. Ja, genau.
Genau. Darauf gehen wir jetzt mal voran aus, dass du es nicht, dass du den Secret Key nicht irgendwie modifizieren kannst.
Alles gut, ich wollte es nur erwähnen. Also
absolut. Und damit kannst du dann zumindest sicherstellen, dass das tatsächlich mehr oder weniger sicherstellen, dass da eine Person hinter ist. Aber auch wenn die automatisch generiert worden sind, kann ja auch sein, ne? Was ja auch okay ist.
Ja, oder ich stelle sicher, dass es von einer bestimmten Maschine gekommen ist. Das wäre ja auch noch eine Variante.
Oder sowas, ja.
Genau.
So, das war es soweit zum reinen Source Code Management. Ja, wobei ein Teil, der ist ein bisschen überlappend ist, SAST, also Static Application Security Testing. Das ist ja mehr den reguläre DevSecOps-Ansatz auf den Security-Focus, dass du deinen Code auf Vulnerabilities checkst, also den auf eine statische Analyse machst. Das kannst du halt einmal in der Pipeline machen, dann würde es halt erst in der Test-Stage quasi kommen.
Ja.
Aber theoretisch kannst du es ja auch lokal laufen lassen.
Ja.
Lässt sich natürlich abschalten oder auch nicht abschalten, je nachdem.
Ja. Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen wollen, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, und das ist, wenn man, wir kommen gleich noch zum Dependency Scanning, aber wenn du dir Open Source nimmst und den Quelltext einfach einbaust, also Quelltext, den du nicht selber geschrieben hast, einbaust.
Ja.
Und je nach Umfang wird das dann nicht mehr trivial sein, herauszufinden, wo das Problem liegt.
Ja. Aber das hast du ja mit AI-Agents und Copilot und sonst was ja eh.
Ja, also wie gesagt, ich sehe das gerade, AI ist nochmal ein ganz, ganz, ganz eigener Schnack, aber ich sehe das gerade ein bisschen losgelöst von AI-Agents, sondern einfach, wir sprechen viel über Open-Source-Software und ich könnte mir ja auch einfach statt eine Bibliothek als Dependency reinzuholen, kann ich ja einfach sagen, ich kompiliere mir die gleich mit und nehme die in den Quelltext mit rein.
Ja, natürlich. Du kannst auch nicht alles abdecken.
Genau, genau.
Ich meine, wir versuchen ja auch so möglichst viele Löcher wie möglich zu stopfen. Ich fand die Analogie von Mighty Nguyen Kim zur Corona-Pandemie irgendwie spannend. So von wegen, du hast halt Käsescheiben, wo Löcher drin sind.
Ja.
Und wenn du verschiedene Käsescheiben von verschiedenen Stacks quasi aufeinander stapelst, dann werden die Löcher immer wieder überdeckt von anderen. Auch wenn du theoretisch eventuell dann durchziehen kannst an einigen, je nachdem, wie groß die Löcher sind.
Ja, das Bild ist gut, ja.
Und das finde ich dann auch irgendwie spannend, weil wir versuchen natürlich dann auch so angenehm wie möglich zu halten, das entwickeln, weil ansonsten macht es auch keinen Sinn, weil ansonsten passiert ja auch wieder, dass irgendwer Schatten-IT aufbaut.
Ja, Wenn du es komplizierter machst, dann wird sicherlich irgendein findiger Entwickler eine Lösung finden, die drumherum kommt. Ja, das sehe ich genauso, ja.
Gut, gehen wir mal zum nächsten Punkt, nämlich der Build Stage. Da ist einmal so Sache wie Dependency Scanning.
Ja.
Das geht jetzt so Hand in Hand mit dem SAST auch. Dass da mal natürlich geguckt wird, gibt es irgendwelche Abhängigkeiten, die Lücken haben. Relativ normales DevSecOps-Verhalten, würde ich sagen. Da ist natürlich auch die Frage so, okay, welche Quellen akzeptiert man jetzt? Was sagen wir, ist sicher, was ist vielleicht nicht sicher? Es ist nicht so einfach. Ich hatte schon mehrfach die Diskussion in meiner GitLab-Zeit gehabt mit Leuten, wo dann drei Leute waren, die meinten so, ja, wir wollen alle Abhängigkeiten prüfen, die mirrorn wir quasi auf unser Artifactory, Nexus und Co. Und alles andere ist nicht erlaubt. Ich so, ja, viel Spaß, dann könnt ihr eure Firma dicht machen.
Ja, ja.
Weil mit drei Leuten kannst du das nicht machen, vor allem egal welche Programmiersprache. Also klar, alle haten über JavaScript und NPM, aber eigentlich heißt es ja bei jeder Programmiersprache.
Ja, definitiv, definitiv. Also ich kenne auch den Weg über Artifactory und dass ein Security-Scanner X-Ray in Artifactory eingesetzt wird. Wenn der Scanner ausfällt und man muss dringend deployen, dann hat man halt auch ein Problem.
Genau.
Alles schon gesehen, ja.
Ja. So, und da macht es aber trotzdem eventuell Sinn, eine Whitelist quasi oder eine Allow-List zu haben von Dependencies-Quellen. Das kann jetzt halt auch ein lokales oder ein firmeninternes Artifactory, Nexus, was auch immer sein, wo geprüfte Sachen drin sind oder semi-geprüfte Sachen drin sind. Die können ja auch automatisch synchronisiert sein. So, dass man halt damit sicherstellen kann, so, okay, wenn jemand versucht, ein Typo-Squatting zu machen, dass das nicht mit reinlandet, weil die vielleicht schon auf auf dem Zwischenlayer mit draußen sind.
Ja.
Für die, die nicht wissen, was Typo-Squatting ist. Typo-Squatting ist effektiv, wenn du, keine Ahnung, welches Beispiel haben wir? Wenn du irgendeine Abhängigkeit installieren möchtest und du einen Tippfehler mit einbaust,
ja,
und dann halt eine ziemlich ähnliche Library geholt wird, nur mit einer Lücke drin, weil eben es, weil statt pip install pandas wird dann pip install pandas installiert, was aber nicht auffällt, ja, aber halt eine Lücke mit reinholt.
Also ihr kennt das bestimmt vom Web, wenn ihr mal die Domain nicht richtig eingebt.
Ja.
Und statt der Domain, die ihr, oder die Seite, die ihr wirklich sehen wollt, dann irgendeine andere Seite auftaucht, nur weil ihr einen Tippfehler hattet. Das ist, glaube ich, der, da, daran kann man es relativ gut sehen.
Genau, das eine kannst du dann ja quasi machen, so, okay, du machst es über ein Whitelisting oder Lowlisting-Test auf den Dependency-Quellen, dass du dann sagst, so, okay, wenn es von, ich meine, es lässt sich natürlich auch verschieden sticken, ne? Entweder sagst du, okay, es ist nur das, was wir von einer vordefinierten Liste quasi von, sagen wir jetzt mal, NPM, PyPI und Co. halt haben, die wir reinmirrorn, die Standardsachen, und alles andere machen wir halt nicht. Aber es kann ja auch einfach sein, wir machen jetzt so einen Typo-Squatting-Test. Da gibt es mittlerweile auch ein paar Tools zu, die das dann halt quasi gucken, so, ist das vielleicht eine Library, die nicht da drin sein sollte?
Ja.
Das kann halt auch helfen.
Ja, es gibt ja mittlerweile für alles irgendwelche Tools, ne? Also,
ja.
Und das Tool kann auch einen Fehler haben.
Oder Lücken haben.
Oder sogar Lücken haben, ja, genau. Also man kommt von Hundertsten ins Tausendste, wenn man nicht aufpasst. Und das Ganze muss noch arbeitbar sein.
Genau. Weil das Gleiche so bei Container-Scanning. Du kannst dir einfach ein Ubuntu-Image ziehen. Musst du quasi sicherstellen, dass das auch von einer richtigen Quelle kommt und nicht von woanders. Weil das kann ja auch passieren. Das heißt, also du musst das Container scannen, den Container scannen, aber du kannst ja auch scannen, so, okay, was für ein Bild, Basis-Image nutze ich hier? Ist es ein approvedes oder nicht? Und wenn nicht, dann haue ich das raus.
Hat Docker Hub nicht sogar die Möglichkeit, dass die einen Verified-Flag drin haben, wo Sachen gescannt wurden?
Ja, mittlerweile gibt es einige Firmen, Docker, ChainGuard und Co., wo es dann auch,
Gray, oder Bitnami, ja, genau,
die alle so
Bitnami Zero, ist böse. Genau.
Ja, weil Bitnami VMware ist und VMware ist Broadcom, ja.
Und die sind teuer. Jetzt wollen alles teuer machen. Genau, aber ja, egal.
Genau, aber die bieten halt mittlerweile halt auch Zero CVE Container Images an, wo die sich drum kümmern, dass das Basis Container Image sicher ist.
Ja.
Kann Sinn machen, das zu nutzen in VM-Umgebungen, weil das selbst zu verwalten ist auch Aufwand.
Ja, genau. Also wenn du ein sicheres Basis-Image hast, ist das sicherlich ein guter Anfang. Du kannst ja sagen, wenn du Container-Images vom Hersteller bekommst, wenn der eine eigene Registry hat, ist das gut.
Ja.
Letzten Endes musst du den fertigen Container dann doch wieder scannen.
Ja, das sowieso, genau.
Also du kommst um Scannen generell nicht drum rum. Also
die
Frage ist, an welcher Stelle du scannst. Genau,
genau, beides. Ein Pre und Post quasi.
Ja, exakt.
Pre-Build und Post-Build.
Und in dem Pre kannst du vielleicht dadurch ausschalten, dass du sagst, ich erlaube nur sichere Registries.
Genau, genau. Sichere Registries und oder eine Allow-List quasi an Container-Basis-Images.
Ja, genau.
Genau, aber da merkt man wieder noch ein weiterer Punkt, wo man theoretisch eine Sicherheitsding in Abwehrung muss. Ich meine, einige Firmen versuchen ja schon firmenintern ein sichere Basis-Container-Images zu machen, die dann von anderen Teams genutzt werden müssen.
Ja.
Sollten. Aber das dann durchzusetzen, da fehlt dann teilweise wieder das Tooling.
Ja, und nicht nur das Tooling und manchmal auch das Commitment vom Management. Also solche Scanner kosten in der Regel auch ein bisschen Geld. Manchmal sogar ein bisschen viel Geld. Wenn man Security will, dann ist es halt mit einem Preistag versehen. So oder so.
Ja, ich meine da nicht mal die Scanner selbst, sondern so die Arbeitsweise.
Ja.
Weil wenn du jetzt drei Leute hast, die sichere Container-Images bereitstellen für die ganze Firma.
Da wollte ich im zweiten Halbsatz drauf kommen. Ja, ist gut.
Ja, okay.
Dass der Aufwand natürlich auch Geld kostet. So.
Ja, genau. Genau. So, nächster Punkt. Wenn die Pipeline losläuft und das Ding wird gebaut, musst du auch sicherstellen, dass die Build-Agents auch entsprechend isoliert sind. Heutzutage, glaube ich, weniger ein Problem. Zu Jenkins-Zeiten war früher das eher so ein Problem. Ja. Weil theoretisch hattest du dann ja mehrere Jenkins-Jobs, die auf demselben Host liefen, die theoretisch auf das andere Verzeichnis drüber malen konnten.
Ja, die Jenkins-Zeiten sind nicht vorbei, ne? Also,
ja.
Also je nachdem, wo du arbeitest, wird immer noch Jenkins eingesetzt.
Ich meine jetzt aber auch, mittlerweile nutzen ja viele Jenkins ja auch, also Jenkins hat viele Probleme, aber wenn du das über Container baust und das über einen Kubernetes-Cluster läuft, dann ist es ja nochmal ein anderes Ding, als wenn das fixe, feste Jenkins-Nodes sind.
Ja, ganz klar.
Die nie aufgeräumt werden, wo ganz viel Müll rumliegt.
Ganz klar.
Der Unterschied ist wichtig.
Ja, das wäre dann eher ein dynamisch generierter Build-Agent gegenüber einem statischen Build-Agent, der vor sich hinschimmelt, genau.
Genau, und auch da kannst du die Build-Agents ja auch isolieren, wenn das in einem Kubernetes zum Beispiel läuft, was ja relativ Standard mittlerweile ist, in modernen Setups, sagen wir so. Weil da kannst du dann ja auch nochmal Kubernetes-eigene Sicherheitsmechanismen mit einbauen, dass egal welcher Code da drin läuft, dass er nicht an bestimmte Quellen dran sollte oder sowas. Weil kannst ja theoretisch auch nochmal auf Netzwerkebene hingehen und gucken, so okay, versucht er jetzt hier auf NPM drauf zu gehen, was er nicht sollte, dann blockt das hier mal ab, ne? Auch wenn das auf anderen Ebenen schon versucht wurde zu reduzieren.
Ja, man kann ja sogar so konfigurieren, dass der gar nicht nach außen gehen darf, sondern dass er nur von Input leben darf.
Genau.
Ja.
Und da muss man natürlich dann auch gucken, dass niemand anderes Build Agents an das GitHub, an das GitLab, was auch immer anschließen kann. Weil sonst kannst du es da wieder umgehen.
Ja, wobei ich natürlich gerade Quatsch erzählt habe, einen Weg nach draußen muss es geben. Das Artefakt muss ja irgendwie auch raus.
Ja, genau. Aber das kann ja auch ein internes System sein.
Ja, natürlich. Sollte in jedem Fall, ja, genau.
Ja. Genau, so. Und deswegen, das ist ja alles eigentlich Wissenschaft für sich. Also jeder einzelne Punkt, den wir so nennen.
Ja.
Da könnten wir noch zu jedem Punkt eine einzelne Folge zu machen.
Selbst ich, ohne dass ich Ahnung davon habe, könnte dann noch was zu erzählen.
Ja, genau. Da merkt man erstmal, wie tief das Ganze ist. Weil ich bin jetzt ja auch kein Security-Experte. Aber das sind ganz viele Punkte, die du theoretisch ja auch schon abfrühstücken kannst.
Ja.
Mit per Scripting oder sonst was. Genauso wie Reproducible Builds. Es gibt ja auch die Website Reproducible Builds, das gibt es auch schon seit über 10 Jahren. Dass das, was aus der Open Source Ecke halt kommt, dass wenn du ein Debian-Paket baust, wenn du es lokal baust und wenn es auf dem Build-Server baust, dass genau das gleiche Image bei rauskommt, wo auch die Hash-Summe gleich ist. Das willst du innerhalb der Firma oder so ja auch haben, damit du sicherstellen kannst, dass es auch wirklich das richtige Bild ist. Und nicht irgendwas anderes.
Kennst du Fälle, wo Sachen über zwei Wege gebaut werden, um zu schauen, ob die Ergebnisse identisch sind?
Nee, aber theoretisch sind die meisten ja auch nicht richtig gebaut.
Ja. Ja, also, aber du weißt, worauf ich raus möchte, ne?
Ja, klar.
Wenn du es reproducible machst, muss ja, egal über welchen Weg du gehst, das gleich am Ende rauskommen.
Genau. Aber theoretisch müsste das ja das Ziel sein. Weil damit stellst du dann ja auch sicher, dass da nichts modifiziert wurde.
Ja.
Egal, weil du kannst ja auch die Bildumgebung, kann ja auch kompromittiert sein. Und dann wird ja lokal und auf den Bildservern was Unterschiedliches bei rauskommen. Weil wenn wir uns die XZ-Lücke von vor einer Weile angucken, da wurde dann ja in dem Fall beim Bauen wurde das halt lokal irgendwo gebaut und dann hochgepusht. Und wenn du es aber, und da waren andere Dateien drin als das, was im Repo drin war.
Ja, genau. Und interessanterweise war im Paketierten was anderes drin als im Tarball. Genau.
Genau. Und das willst du ja auch verhindern. Weil ansonsten machst du das gleiche Problem. Weil es ist immer schön und so einfach zu sagen, so, ja, Open Source Projekte, da kann ja jeder irgendwie was machen.
Ja, macht aber keiner. Genau.
Und dann, wenn du aber auf deinen eigenen Scheiß guckst, merkst du eigentlich so, das ist schlimmer. Häufig.
Ja.
Ja. Ich meine, das, was wir jetzt gerade genannt haben, war ja das meiste aus dem Build-Stage. Aber eigentlich ist das ja sehr stark überlappend mit dem Test-Stage.
Natürlich.
Quasi auch, weil wir haben ja viel getestet. Deswegen haben wir da einmal das Container beim Container bauen, einen Test, ob es sicher ist quasi, als auch danach. Gehen wir jetzt nicht doppelt darauf ein, weil theoretisch hast du dann jetzt beides.
Oder Test-Driven-Development gehen wir jetzt auch nicht drauf ein, sonst wird es, glaube ich, zu weit, oder?
Ja, yeah, genau. Das ist auch eher Standard, also ein gewisser Standard, der bekannt ist. Wir wollen ja auch so ein paar Sachen. Weil wenn wir uns jetzt beim Testen mal angucken, weil theoretisch kannst du ja, kann ja jeder auch eigene Pipeline-Bestandteile bauen. Da gibt es ja auch noch mal Quellen, woher ziehst du das Container-Image für den Bau?
Wenn der Bob the Builder Privileges hat, ja genau.
Genau, weil nicht, das kannst du halt auch noch mal was machen, ne?
Ja.
Weil da kannst du halt theoretisch auch gucken, dass du sagst, okay, wir bauen jetzt sichere CI/CD-Bausteine, die die Teams nutzen müssen, was für viele Sachen halt funktioniert, aber nicht unbedingt für alles, weil Projekte halt unterschiedlich sind. Wichtig, es sollten Bausteine sein und nicht, wir machen die ganze Pipeline für euch, weil das wird wahrscheinlich nicht funktionieren oder skaliert nicht so gut. Und dann kommen wir noch dazu, dass wir da noch sehr, sehr viel, dass das auch nochmal natürlich ein eigenes Team sein kann, ne? Genau. Weiterer Punkt ist, dass wir noch das, was auch wieder zum SAST-Scanning halt angeht, noch Infrastructure-as-Code-Scanning auch haben können.
Ja.
Gleiches Prinzip. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht tiefer betrachten. Und was dann halt noch wichtig ist, ist, dass wir bei kritischen Schwachstellen, die zum Beispiel vom SAST oder Infrastructure-as-Code-Scanning zum Beispiel dann auch kommen, dass wir da auch einen gewissen Guardrail auch haben, so okay, wenn neue Vulnerability drin sind, dass man gar nicht erst weitermachen kann, weil sonst bringt das Ganze ja auch nichts.
Ja. Ja, und also ich meine, das ist auch nochmal ein Punkt generell, wie die Severity, die so eine Schwachstelle hat, die kann ja auch sein, dass ich bestimmte Severities tatsächlich im Endprodukt erlaube.
Ja.
Und aber das wäre dann Sache vom CISO, solche Regeln vorzugeben. Also Chief Information Security Officers, der für die Security im Unternehmen verantwortlich ist.
Genau. Eigentlich gilt es ja für alle Punkte, die wir genannt haben, weil man kann ja auch sagen, so okay, wenn da irgendwie was falsch ist, dann wird das erstmal noch reportet und wir gucken hinterher nach, was vielleicht für den Anfang relevant sein könnte, damit wir den Prozess nicht zu sehr blockieren.
Ja.
Aber das sollte dann nach und nach natürlich verschärft werden.
Ja.
Und der letzte Punkt für diesen Teil, und damit sind wir, glaube ich, auch soweit durch, ist Variablen, also Secrets. Du hast ja häufig irgendwelche Secrets in im Build und Test. Kommt doch für Deployment erst recht nochmal relevant.
Ja.
Aber du hast dann ja auch nochmal irgendwelche Secrets, um auf irgendwelche Systeme zugreifen zu können, um irgendwelche Pakete zum Beispiel runterzuladen. Müsste natürlich auch richtig gescoped werden, weil bringt dann halt auch nichts, wenn du die einfach ausgeben kannst.
Ja, ja.
Und dann siehst du dann halt die Passwörter, die du eigentlich nicht sehen solltest. Oder die Credentials.
Ja, vor allem, die müssen sicher verwahrt werden und aus irgendeinem Secret-Management-Tool kommen, genau.
Genau, weil das in GitLab zum Beispiel ist zum Beispiel auch nicht so geil. Da verwendest du lieber sowas wie HashiCorp Vault oder einen Fork davon. Wie hieß das nochmal? OpenBow hieß das,
genau. Ja, genau.
Willst du eigentlich auch, wenn du es richtig machen willst. Weil dann kannst du auch einfacher rotieren.
Ja.
Und hast es dann auch einfacher. Habe ich aber auch keine Erfahrung mit.
Ja, aber ich meine, das Grundprinzip ist ja leicht, ne? Man sollte die Secrets unabhängig vom Code und unabhängig von der Pipeline aufbewahren. Also da sollte ein Zwischenschritt dazwischen sein. Genau.
Genau, die Pipeline sollte darauf referenzieren.
Genau.
Genau. Das waren so alle Punkte, die mir eingefallen sind. wahrscheinlich gibt es da noch so ganz, ganz viel mehr. Ich schreibe gerade nämlich einen Artikel für Heise in dem Bereich. Deswegen arbeite ich das gerade so und ich habe Schwierigkeiten gerade, das in einem gesunden Maß zu bekommen, dass das nicht ausufernd ist, weil das könnte ein eigenes Buch werden, so in die Richtung.
Ja, nicht schon wieder.
Nein.
Geh weg.
Nicht schon wieder ein Buch-Update.
Genau.
Genau. Was mich jetzt interessieren wird, ist auch, weil ich da natürlich gucke, aus meiner Selbstständigkeit da mal ein bisschen drauf zu gucken. Ich würde gerne da bräuchte ich aber vielleicht den einen oder anderen Kontakt, bei Firmen, wo ihr denkt, dass das relevant ist. Ich bin gerade dabei, was zu erarbeiten, um das Ganze halt zumindest erstmal gegen den GitLab, weil da kenne ich mich am besten aus, dass man einmal quasi gegen die API geht und nachschaut, was ist denn alles konfiguriert, so dass man quasi einen Auditbericht bekommt, so hier solltest du mal rangehen. Und das kann dann natürlich dann auch hilfreich sein, oben eine To-Do-Liste zu bekommen.
Ja. Also ich kenne da tatsächlich nichts, aber das war auch nicht anders zu erwarten, glaube ich.
Ja. Ja, ich meine, das Problem ist halt auch, weil ich kann das nicht für mich alles testen. Mhm. Weil du musst ja auch mal betrachten, das sind nicht für alle Projekte relevant. Es ist für einige Projekte relevant. Mhm. Und ich habe halt nur meine 10 Projekte oder so.
Ja.
Da macht das Ganze nicht so viel Sinn, das zu testen.
Ja, aber ich vermute sehr, dass da sich jemand schon Gedanken drüber gemacht hat und dass es sowas, solche Tools auch gibt.
Ja, ich habe es schon von ein paar gehört, dass es da gibt, aber teilweise auch ein anderer Fokus.
Ja.
Genau. Gut.
Prima. Über alles, was wir vergessen haben, erwarten wir Kommentare. So, jetzt habt das.
genau. So, jetzt haben wir noch Medientipps und Tooltips. Und ich habe ein relativ schnelles Buchtipp. Und zwar habe ich das Buch gehört, Psychologie des Geldes. Mhm. Und fand ich relativ spannend, weil da haben wir dann auch eben, oder habe ich halt auch gemerkt, wie viel eigentlich die Psychologie des Geldes effektiv halt ausmacht. Weil ganz viele Sachen, was Geld angeht, weißt du eigentlich, was gut oder schlecht ist. Aber das heißt nicht, dass du es unbedingt alles machst, weil jeder hat sein eigenes Sicherheitsbedürfnis, kannst du gut damit schlafen. Mhm. Und das folgt nicht unbedingt immer der reinen Mathematik oder Logik.
Ja.
Ein Beispiel, als ich mein Haus finanziert hatte, das waren 1,2% Zinsen. Mhm. Total wenig. Ich habe trotzdem Sondertilgung gemacht, weil ich die Zahl runter haben wollte. Mhm. Witzigerweise hatte ich damals weniger Einkommen als später. Dann habe ich es aufgehört. Einfach nur, weil ich die Zahl weniger haben wollte. Ich wusste, dass es eigentlich nicht so viel Sinn macht. Mhm. Bei den Zinsen habe es trotzdem gemacht. Einfach nur, um ruhiger schlafen zu können.
Ja.
Und das Buch fand ich in dem Sinn halt spannend, weil es halt sehr, sehr oft dann Beispiele genannt hat, wo man solche Sachen dann halt eben rausgelesen, wo man dann erst auch merkt und man hat sie doch selbst wieder gefunden.
Ja.
In den Sachen. Da geht es auch so Sachen wie Zinseszins, weil eigentlich kennt jeder die Theorie. Trotzdem machst du was falsch. Mhm. oder gehst in Panik, wenn, keine Ahnung, der Aktienmarkt einbricht oder sonst was. Mhm. Oder du denkst, du bist total arm, dabei hast du ein Haus in hohem Wert. Mhm. Sind alles so Punkte, die da so mit reinspielen. Fand ich ein recht spannendes Buch.
Ja.
Kann man lesen, kann man sich anhören.
Ja. Vor allem hat es ja auch oft mit gefühltem Reichtum zu tun, oder?
Ja, genau.
Oder gefühlter Armut. Man sucht sich ja immer Beispiele, an denen man sich abarbeiten kann. Und meistens, man findet immer Leute, die reicher sind.
Ja, genau. Ja, außer Elon Musk. Wobei, der wurde doch jetzt auch überholt von dem Oracle-Typen.
Ja, Larry Ellison, aber ja. Ja.
Genau. Genau. Ist ja auch ein Unterschied zwischen reich sein und reich aussehen.
Ja, ja, ja. Ich enthalte mich eines Kommentars. Halsabschneider, Elende. Jetzt habe ich es doch kommentiert. Tut mir leid.
Genau. Gut. Okay. So viel zu meinem Medientipp.
Ich glaube, ich werde das mal lesen. Ich habe einen Medientipp, den ich von Stöps habe. Da geht es, ist ein aus der Mediathek, aus der ZDF-Mediathek. Ich weiß gar nicht, bis wann das gespeichert ist. Da geht es um Trump und das Silicon Valley. Und das, da geht es darum, dass die Internetgrößen, Internetmogule versuchen, an der Demokratie vorbei, weil die Demokratie ja viel zu langsam ist, an der Demokratie vorbei Politik zu treiben. Und damit auch im Prinzip die Trump-Administration unterminieren. Hochinteressant, also viele Dinge kannte ich schon, einige Sachen waren mir komplett neu. Einfach zu sehen, dass das die Leute sind, die eigentlich das komplette Land steuern, ohne dass sie eigentlich eine demokratische Befugnis haben und die das auf eine dermaßen subtile und gefährliche Art und Weise machen, dass es kaum noch nachvollziehbar ist.
Ja. Muss ich mir, glaube ich, auch angucken. Wie lang ist das eigentlich?
3/4 Stunde, also jetzt wirklich nicht so viel.
Ja, okay.
Aber das ist erschreckend. Gute Dokumentation ist erschreckend, wirklich.
Ja, es ist Night Mai online. Ja, das hat mich auch neulich dran gedacht, als alle der Tech-Leader quasi bei Trump vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen zu Besuch waren und sich bedankt haben für jeden möglichen. Also, ich kriege ja mich.
Ja, vor allem die Kniefälle vor dem Autokraten machen, ne, das ist für mich sowieso eine Sache, die irgendwie gar nicht gehen.
Ja, genau. Und wenn dann der Nächste kommt, egal um welche Richtung, dann wird wieder alles auf dahin gelenkt.
Ja,
also Hauptsache, das Geld fließt.
Ja, furchtbar. Ja.
Ja, es ist frustrierend eigentlich sogar mehr.
Ja, ja, frustrierend und wirklich schlimm.
Ja, das auch.
Könnte ich mich jetzt lange drüber aufregen, ehrlicherweise. Aber lassen wir es besser.
Ja, lass uns lieber zum nächsten Tooltip gehen.
Ja, mach mal deinen Tooltip.
Das tut nämlich was dagegen. Und zwar habe ich bei der, eigentlich schon vor der Frostcon, aber bei der Frostcon gab es einen Stand von NewPipe. Ich habe mir das nicht angeguckt, aber das hat mich nochmal erinnert, dass ich da mal drauf gucken wollte. Mhm. Es ist ein leichtgewichtiger YouTube-Client für Android, der Open Source ist, wo ein Adblocker mit drin ist, wo du Videos zum Offline angucken kannst, wo privacy-mäßig quasi nur das Nötigste macht, um die Videos zu laden und abzuspielen. Du hast sowas wie einen Background-Player drin oder auch einen Pop-Up-Player. Mhm. Und du kannst auch Kanäle abonnieren, ohne dass es halt irgendwie mit deinem YouTube-Account verknüpft ist.
Ah, okay, cool.
Das ist natürlich nicht im Play Store, weil das findet Google nicht so toll. Du kannst das einfach als APK-Site loaden. Im F-Droid ist das drin. Mhm. Funktioniert auf dem Handy und dadurch hast du halt diese ganze Werbung halt nicht mehr drin. Das ist der wesentliche Vorteil.
Ja, sehr cool.
Und das unterstützt halt nicht nur YouTube, sondern auch PeerTube, Soundcloud, Bandcamp und MediaCCC.de. Mhm. Und dann hast du dann so einen nativen Player quasi da drin. Das ist recht, recht praktisch.
Ja, wobei ich sagen muss, MediaCCC.de, da lade ich die Videos runter und lade die bei Pocketcasts hoch und gucke die damit. Weil dann kann ich da aufhören und an irgendeiner anderen Stelle mit einem anderen Gerät einfach weiter gucken. Aber,
ja.
Aber für YouTube ist das sicherlich ein super Tipp, glaube ich.
Ja. Perfekt. Ja, für die anderen Sachen auch, wenn man es braucht, ja.
Wenn man es braucht, ja, na klar, wenn man es braucht.
Genau, also ich habe kein PeerTube, kein Soundcloud, Bandcamp, keine Ahnung, kenne ich nicht.
Ich auch nicht, ja.
Aber es ist praktisch, um also man kann auch dann, gibt es aber auch eine Anleitung zu, wenn man in der App ist, wie man bei YouTube die, beziehungsweise Google die Abos runterladen kann.
Ja.
Also eine CSV ist das, glaube ich, oder ein JSON. Und dann kannst du die in die App wieder laden und dann hast du deine Subscriptions quasi einmal übernommen.
Das ist sehr cool, ja.
Genau. Ist dann halt nicht synchronisiert, sondern One-Way, aber passt ja. Mhm.
Ja, ich habe einen Tipp. Ich versuche gerade von, oder ich wechsle gerade von Liquid Pompt auf Starship heißt es. Spaceship war das andere. Auf Starship als Pompt und bin dabei über, also Starship selber kann ich noch nicht empfehlen, weil ich noch nicht viel Erfahrung habe, aber ich bin dabei über Nerdfonts gestolpert. Nerdfonts sind normale Programmerfonts, die um Icons erweitert werden, wo man Icons für jeden Scheiß findet, letzten Endes auch für alle möglichen Hersteller, Software und Betriebssystemlogos zum Beispiel. Und die dann einfach im Font eingebaut sind und damit auch auf dem Prompt ausgegeben werden können. Das ist so der Zusammenhang dazu. Und ich kannte Nerdfonts vorher gar nicht. Es gibt zu fast jedem Font mittlerweile Nerdfont. Und es gibt eine Webseite, programmingfonts.org, wo man sich die ganzen Fonts angucken kann.
Ich habe es gerade mal aufgemacht. Der hat ja zum Beispiel die Icons von Font Awesome drin.
Ja.
Aber halt nicht nur. Das ist ja nur ein kleiner Teil davon.
Ja. Genau.
Weil das kannte ich zum Beispiel.
Ja.
Das ist spannend, ja.
Ich benutze für mein Terminal zum Beispiel den Hackfont.
Ja, den habe ich schon mal von gehört, ja.
Ja, und den Hackfont gibt es auch als Nerdfont, wo dann eben die ganzen Icons drin sind, als Beispiel. Also ich müsste noch nicht mal auf meinen präferierten Font verzichten, sondern kann einfach den Font runterladen und um Icons erweiterten Font benutzen.
Ah ja, aber wie installierst du das dann genau?
Das ist ein normaler Font, den kannst du runterladen und einfach in deinem Betriebssystem als Font installieren.
Also einfach aufs Filesystem packen dann, wo es
hinterher. Ja, genau. Das ist ein
Zip, also jetzt nicht als Paket.
Nein, das ist ein Zip-File, wo, glaube ich, TTF-Dateien drin sind, also diese TrueType-Fonts. Und die kannst du ja in deiner Desktop-Umgebung ganz normal als Fonts installieren.
Ja, okay. Ja, Paket wäre irgendwie schöner, aber gut. So ist das manchmal.
Ja, gibt's vielleicht auch einige als Paket, aber ich habe jetzt, so tief bin ich jetzt noch nicht eingetaucht, ehrlicherweise.
Okay. Kann sein, dass es auch gibt.
Ja, ist definitiv gut möglich, ja.
Ja, es gibt ein Font-Patcher-Skript, damit kannst du dann, glaube ich, auch die häufiger aktualisieren oder sowas.
Ja.
Cool.
Gut.
Dann sind wir fertig, glaube ich.
Ich glaube auch.
Dann empfehlt uns weiter, gibt uns Feedback.
Genau.
Unter tilpod.net findet man Feedback-Kanäle von uns, kommt in die Matrix-Gruppe.
Da war in den letzten Tagen richtig viel los, da kommt man kaum noch hinterher. Genau, aber es macht Spaß, genau.
Genau, ich wurde schon darauf kritisiert, dass ich eine ordentliche Programmiersprache lernen soll. Vielleicht gab es doch wieder Krieg, was besser ist.
Ich finde, es ist sehr gesittet abgelaufen.
Von daher, natürlich. Ja.
Alles gut soweit.
Ich habe alles ignoriert. Nein. Ja. Gut.
Okay.
In dem Sinne,
schönen
bis
Abend.
Zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.